Guten Morgen, auf meiner Seite. Sehr schön, dass wir miteinander hier sind. Und ich bin so dankbar, dass Gott ein Gott ist, der redet durch sein lebendiges Wort. Es ist nicht nur ein Vortrag, sondern er spricht zu uns. Und das ist mein Wunsch für heute Morgen, dass er unser Herz ergreift und dass unser Blick von ihm selbst weiter wird, dass er sein Wunder tut, wie wir hier zusammen sind. Vor einiger Zeit hatte ich einen Traum. Ich hatte einen Traum in der Nacht beim Schlafen. Ich habe geträumt, dass ich im Lotto gewonnen habe und ich habe 14 Millionen Euro gewonnen. Der Traum war total real und beim Aufwachen habe ich mich da gefragt, ob das eine Prophetie war. Und vorsichtshalber habe ich mir schon mal Gedanken gemacht, was ich mit dem Geld anfangen könnte, damit mich mein zukünftiges Vermögen nicht eiskalt erwischt, oder? Vorausschauend, weitsichtig. Und ich habe mir dann gedacht, es würde schon einige Vorteile mit sich bringen. Ich könnte das Haus abbezahlen, ich hätte keine Schulden mehr. Ich könnte mir ein paar materielle Wünsche erfüllen, vielleicht ein neues Auto. Aber im Denken habe ich dann gedacht, es bringt aber auch ein paar Nachteile mit sich. Es würde mir Sorgen machen, was es mit meinem Herz macht. Jesus redet ganz viel vom Geld und vom Herz. Was macht es mit meinem Herz, wenn ich so viel Geld bekomme? Aber dann sind auch weitere Gedanken gekommen. Ich habe gedacht, was passiert, wenn jemand meine Familie kidnappt, weil der mein Geld erpressen will? Da bekommt man plötzlich Angst und macht sich Sorgen. Oder was passiert mit meinen Freundschaften? Sind dann meine Freunde wegen mir meine Freunde oder scharen sich die, weil sie eben auch ein Stück vom Kuchen wollen? Oder auch die ganzen Erwartungen, wo da mitspielen, wo die anderen haben, was man mit diesem Geld machen könnte und sollte und all das muss man enttäuschen oder eben tun, was die anderen sagen. Es ist gar nicht so einfach. Und dann, wenn meine paar kleinen materiellen Wünsche erfüllt sind, dann habe ich ja immer noch 13 Millionen oder so übrig. Was mache ich mit dem? Wie kann ich das sinnvoll einsetzen? Sehr, sehr schwierig. Reich sein ist nicht so einfach. Gott hat dieses Problem nicht. Gott weiß, wie man mit Reichtümern umgeht. Sein Reichtum ist auch nicht mit 14 Millionen Euro begrenzt. Für ihn ist das nicht mal ein Taschengeld. Gottes Reichtum ist grenzenlos. Und anders als bei mir drehen sich Gottes Absichten darum, dass sein Reichtum anderen zugutekommt. Meine Ursprungsgedanken, die haben sich ja alle um meine Bedürfnisse, um meine Welt in meinen Vorstellungen gedreht, aber Gottes Absichten, die liegen darin, die drehen sich darum, anderen Gutes zu tun. Und es liegt daran, dass Gott einfach gut ist, per Definition. Gott ist die Gutheit in Person. Gutheit, Güte, das ist sein ganzes Wesen und zu segnen ist seine Absicht. Und wie diese Theorie von Gottes Segensplan zur Praxis wird, das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Ganz am Anfang beginnt es, ganz am Ende ist das Ende der Geschichte und durch die ganze Bibel hindurch sehen wir, Gott ist ein Gott, der segnet. Haben wir auch in den vergangenen Predigten schon gehört. Gott will die ganze Welt segnen, weil er ein Wesen ist, das vor Güte einfach nur überfließt und Segen, anders als Segnen, geht irgendwie gar nicht. Wir sehen jetzt aber, wie Gott seinen Segen in diese Welt gießt und zwar, Gott segnet diese Welt, indem er ein neues Reich baut durch seine eigene Kraft und zwar mit seinen erneuerten Menschen. Das ist sein Plan, ein Segen zu sein für die ganze Welt, indem er ein neues Reich baut, das er durch seine Kraft errichtet und das er mit seinen erneuerten Menschen umsetzen möchte. Und das ist das Evangelium. Das Evangelium ist nicht nur, dass Jesus für mich gestorben ist und meine Schuld und meine Sünde vergibt, das ist eine wunderbare Sache. Aber es geht weiter. Das Evangelium ist, Jesus erlöst uns und erkauft uns, damit er sein neues Reich errichten kann. Und das ist ein Reich, das jedes Reich dieser Welt übertrifft. Jedes Reich dieser Welt überdauert. Das ist ein Reich, wo absolut keinen Makel hat. Der Fluch der Sünde, wie es in der Bibel heißt, die Sünde, wo in dieser Welt ist, das ist nicht mehr da. Es wird ein perfektes Reich sein, ein Segensreich, ein vollkommenes Reich, ein Reich, das durch Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist besteht, wie das der Paulus sagt im Römerbrief. Gott hat uns errettet, damit wir Teil von seiner Mission sind. Und das ist, wie Gott seinen Reichtum mit uns teilt. Er nimmt uns hinein in seine Mission, in seinen Plan. Einen ganz entscheidenden Meilenstein sehen wir heute Morgen in unserem Abschnitt. Wir sind in der Apostelgeschichte 2. Und du kannst gerne in die Bibel aufschlagen, wir werden da durch den ganzen Text durchgehen. Und wir sehen, wie das eben immer mehr Realität wird bei den Dingen, die hier passieren. Und ich lese gerade vor, Apostelgeschichte 2, das sind die Verse 1 bis 13. Apostelgeschichte 2. Und als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren sie alle einmütig an einem Ort zusammen. Da hörte man plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und das erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden und zu sprechen, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren alle entsetzt, wunderten sich und sagten zueinander, sind denn nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wieso hören wir sie denn jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden von Libyen, bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Proselyten, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie waren alle entsetzt und ratlos und sagten zueinander, was wird das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sagten, sie sind voll von süßem Wein. Lukas versucht etwas zu beschreiben, das nicht in Worte gefasst werden kann. Es ist der Moment, in dem Gott sich selbst in seinen Kindern niederlässt. Es ist der Moment, wo Gott seine Kraft auf die Menschen ausgießt. Unglaublich. Die Situation ist folgende. Die Jünger Jesu, die sind zusammen. Das machen sie seit Jesu Himmelfahrt so. Es ist Pfingsten. Das bedeutet, es ist 50 Tage nach Ostern, 10 Tage nachdem Jesus aufgefahren ist in den Himmel. Und es erfüllt sich das, was Jesus verheißen hatte. Der Heilige Geist, der kommt auf die Gläubigen und Gott selbst nimmt Platz in seinen Kindern ein. Gott gießt sich aus in Menschenleben hinein. Gott erfüllt seine Verheißung. Und gleichzeitig passiert aber auch bereits eine Mikroerfüllung von Gottes noch nicht erfüllter Verheißung, nämlich, dass die ganze Welt gesegnet werden soll. Wir lesen, die ganze Welt befindet sich zu der Zeit in Jerusalem. Und die ganze Welt bedeutet nicht die ganze Welt, aber stellvertretend sind von allen von der bekannten Welt kommt die ganze Welt zusammen nach Jerusalem. Von allen Himmelsrichtungen kommen sie zusammen. Die Juden, wo in der Fremde wohnen, und auch Nichtjuden sind da mit dabei. Und Gott gibt hier durch seinen Heiligen Geist einen Vorgeschmack auf das, dass seine Hoffnungsbotschaft jede Nation erreichen soll und auch wird. Und Gott beweist hier auch, dass er alles dazu geben wird, was es braucht, und startet hier die Apostel mit verschiedenen Sprachen aus. Die können reden zu diesen Leuten, wo von der ganzen Welt hergekommen sind. Wir sehen eine Verheißung von alten Dingen, wir sehen aber auch gleichzeitig eine Vorschau von den Dingen, die Gott noch tun möchte. Eine kleine bereits Mikroerfüllung, wenn man das so sagen möchte. Was hier zurückbleibt in diesem ganzen Szenario, ist die Leute, die da zuschauen, die das miterleben, die sind einfach nur verwirrt. Sie verstehen nicht, was hier passiert. Sie können es nicht zuordnen. Sie sind ratlos. Und dann gibt es aber auch wieder andere, die verstehen, was hier passiert. Und die sagen einfach, das ist halt die After-Pfingst-Party und die waren ein bisschen zu wild gestern und das ist der Restalkohol und jetzt kommt halt sowas raus. Die haben ihren Spott mit dem, was da passiert. Und dann kommt der Petrus auf die Bildfläche und er beginnt zu erklären und er beginnt Licht in dieses Dunkel hineinzusprechen. Und er sagt, liebe Leute, was hier passiert, das ist die Erfüllung. Es ist die Erfüllung der Verheißung. Und da zitiert er den Propheten Joel, fast 1000 Jahre vorher gesagt. Und er sagt, Gott selbst setzt hier sein Versprechen um. Gott hat versprochen, es kommt der Tag, da gieße ich meinen Geist aus auf die Menschen. Und dann kommt das Brutale dran. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und dann macht der Petrus weiter und er sagt, und der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Rettungsplan ist Jesus. Das müssen wir uns mal vorstellen. Es ist ja erst 50 Tage her, dass Jesus gekreuzigt wurde. Es gab einen Riesenaufruhr, dann kommt das ganze Auferstehungsprozedere. Die einen sagen, er lebt, die einen sehen ihn, die anderen streiten es ab. Das ist erst 1,5 Monate her. Und jetzt sagt der Petrus, dieser Jesus, der ist der Dreh- und Angelpunkt von Gottes Rettungsplan. Dieser Jesus, der Mann, der von Gott gegeben wurde, der Gottes Worte geredet hat, der Gottes Taten vollbracht hat. Dieser Mann, den ihr umgebracht habt, mit Hilfe von bösen Männern. Dieser Mann, Jesus, er blieb nicht tot, sondern er wurde von Gott zum Leben erweckt. Gott hat Jesus bestätigt. Gott hat mit Jesus seine Macht über den Tod bewiesen und dann hat Gott diesen Jesus zum Herrn und zum Christus gemacht, steht in Vers 36. Und dann sagt der Petrus, was ihr hier seht, ist, wie Gott sein neues Reich mit seinem neuen Herrscher Jesus aufrichtet. Jesus hat sich nicht selbst befördert, sondern Gott hat ihn zum Chef gemacht. Er hat ihn zum Herrn gemacht. Und er hat ihm diese Vormachtstellung des Christus gegeben, dieses neuen Herrschers hat Gott ihm übertragen. Jesus Auferstehung ist Gottes Zustimmung, Gottes Bestätigung davon, dass Jesus wirklich der auserwählte Retter war, wirklich der auserwählte ewige König ist. Das Sterben am Kreuz, das war nicht schwierig. Das haben die zwei neben Jesus auch geschafft. Aber auferstehen kann niemand einfach so. Und diese Auferstehung von Jesus ist die Bestätigung von Gott, dass Jesus die Macht des Todes besiegt hat. Was wir hier sehen in Apostelgeschichte 2, ist die Erfüllung der Verheißung, dieses Versprechen von Gott. Es ist nicht nur Gott mit uns, Jesus, der Gott kommt als Mensch auf diese Welt. Und das ist schon total spektakulär. Sondern es ist Gott, der in uns kommt, zu uns, in uns hineinkommt. Gott zieht in uns ein und Gott formt uns von innen heraus und stattet uns mit Gottes Kraft aus. Das ist Reichtum. Und es geht auch weiter. Gott erfüllt nicht nur lange, lange Verheißenes, was er schon ewig her versprochen hat, sondern Gott gibt gleichzeitig diesen Ausblick in die Zukunft und er sagt, alle Völker der Erde sollen gesegnet werden von Gott selbst, durch seine Kinder. Und er gibt alles, was es dazu braucht. Jesus ist dieser von Gott eingesetzte Herrscher von Gottes neuem ewigen Reich. Und was hier passiert in Apostelgeschichte 2 mit dem Kommen vom Heiligen Geist, ist diese Fortsetzung von Jesus' Werk. Weil sein Werk hört nicht mit dem Kreuzestod auf. Sondern was Jesus vollbracht hat, ist der Beginn von Gottes neuem ewigen Reich. Ein ewiges Reich mit Jesus selbst zum König. Gott errichtet also sein neues Reich durch seine Kraft und er baut sein neues Reich mit erneuerten Menschen. Die Rede von Petrus, die trifft sie ins Herz, lesen wir in Vers 37. Und er stellt, und sie stellen die Leute, wozu, die stellen diese alles entscheidende Frage und sie sagen, aber was ist denn jetzt, was sollen wir denn tun? Was sollen wir tun? Und Petrus gibt die Antwort und sagt, tut Buße und lasst euch taufen und dann werdet auch ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, weil euch gilt die Verheißung genauso und allen, die fern sind. So ein großes Wort. Die hören zu, kennen sich nicht aus. Euch gilt die Verheißung genauso, allen, die fern sind. Gottes neues Reich ist nicht einer Elite vorbehalten. Das ist nicht nur für die Leute, die extra schlau sind, die extra fromm sind, die extra gut sind, die extra irgendwas haben. Sondern Gott baut sein Reich mit ganz gewöhnlichen Menschen. Menschen wie du und ich. Es heißt in Vers 39, alle, die Gott fern sind, die dürfen sich ihm nähern, seine Vergebung annehmen. Das heißt in Vers 21, jeder, der den Namen Jesus anruft, wird gerettet werden. Was meint der Petrus mit Buße tun und sich taufen lassen? Vielleicht heißt es in deiner Übersetzung ein bisschen anders. Die Idee von Buße ist, wir kehren um. Das heißt, ich wende mich von meinem bisherigen gottlosen Weg ab. Bisher bin ich in diese Richtung gegangen und ich wende mich von dieser Richtung ab und ich wende mich der anderen Richtung zu. Ich wende mich von meinem Weg ab und wende mich Gott zu. Ich ändere die Gesinnung von mir selbst weg hin zu Gott. Buße ist nicht, ich habe einmal irgendwo ein Bekehrungsgebet gesprochen und seitdem ist überhaupt nichts mehr passiert und darum bin ich errettet. Ich glaube, das ist eine gefährliche Lüge. Buße ist ein ernsthaftes Abwenden von Sünde und ein aufrichtiges Zuwenden zu Gott hin. Und das ist übrigens ein Prozess, der passiert immer wieder, nicht nur einmal. Ich muss mich immer wieder von meinem Weg abwenden und mich Gott selbst zuwenden, mich auf ihn ausrichten. Das haben wir ja auch beim Jahresabschlussgottesdienst gehört. Psalm 105, such Gott, such Gott, such Gott. Wir müssen uns immer wieder auf ihn ausrichten. Buße tun heißt, ich wende mich von meiner Sünde ab und in der Taufaspekt, ich wende mich Gott zu und diese Taufe bringt auf sichtbare Art und Weise zum Ausdruck, was auf unsichtbare Weise in meinem Herzen passiert. Ich erkenne meine Schuld an, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung und gleichzeitig nehme ich mit ganzem Herzen diese Vergebung von Jesus an. Das ist die Erneuerung, die in mir passiert. Und dann sagt der Petrus, infolgedessen wird Gott selbst in meinem Herzen einziehen. Vers 39 heißt es, denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und allen, die fern sind, die Gott, unser Herr, herzurufen wird. Dieses Angebot, durch Jesus Gottes Kinder zu werden, das steht immer noch. Es gilt immer noch, dass alle, die Gott fern sind, zu ihm kommen dürfen. Die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Hindert dich was dran, deine Hoffnung und dein Vertrauen in Jesus zu setzen? Was ist es? Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, hier vorne zu reden oder zu beten gemeinsam. Und wenn es was gibt, wo dich aufwühlt, wenn du vor dieser Entscheidung stehst, dann geh nicht einfach weiter, sondern schau, dass du mehr verstehst, dass du Antworten bekommst und dass du eine Entscheidung treffen kannst. Das Faszinierende ist, diese Geschichte ist ja uralt und trotzdem ist sie brandaktuell. Gott ist nämlich immer noch der gleiche. Und sein Versprechen steht und gilt immer noch. Aber jetzt stellt sich dann die Frage, was bedeutet das für mein Leben? Wie weiß ich, dass ich den Heiligen Geist habe? Was ist, wenn ich den Heiligen Geist nicht spüre? Muss ich vielleicht auch in Sprachen reden können oder sonstige übernatürliche Taten vollbringen, wie das hier zu sehen ist? Was bewirkt der Heilige Geist? Wofür brauchen wir ihn? Was ist seine Absicht? Diesen Fragen werden wir uns in den nächsten 2 Stunden widmen. Ganz wichtig, der Heilige Geist ist keine unpersönliche Macht, eine Kraft, sondern er ist, wie Gott der Vater auch und auch Gott der Sohn, eine eigenständige Person. Und jede Person in dieser dreieinigen Gottheit hat eine bestimmte Rolle. Und man könnte die Rolle vom Heiligen Geist so zusammenfassen, dass er derjenige ist, der Jesus groß macht. Das heißt, der Heilige Geist hat sowas wie eine Scheinwerferfunktion und er rückt Jesus ständig und ständig und ständig ins Rampenlicht. Konkret habe ich mir 5 Aspekte zusammengeschrieben und das sind total wichtige Dinge und auch sehr große Dinge. Darum habe ich es im Flyer nochmal abgedruckt, dass ihr das nicht nur jetzt hört, sondern nachher mitnehmen könnt. 5 Aspekte, die der Heilige Geist bewirkt. Der Heilige Geist ist derjenige, der uns Menschen unsere Sünde aufzeigt. Und er ist auch derjenige, der gleichzeitig die Hoffnung gibt. Er zeigt hin auf Jesus. Er sagt, uns fehlt's, er hat's. Das ist total spannend, weil keine noch so überzeugende Rede, keine noch so gute Predigt kann einen Menschen zur Umkehr bewegen. Gott muss in den Herzen wirken und das macht er auch eben durch seinen Heiligen Geist. Und dann bleibt eben diese Verantwortung bei den Leuten zurück. Was machen sie mit dem, dass der Heilige Geist anstupft? Vielleicht spürst du etwas heute Morgen, dass Gott anklopft. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns hilft, dass wir die Bibel besser verstehen können, dass wir Gottes Wort verstehen. Er lehrt uns, er unterrichtet uns und erinnert uns immer wieder zur richtigen Zeit an die Dinge, die Gott gesagt hat. Es bedeutet, wenn du Bibel liest und es ist ein frustrierendes Erlebnis, weil es einfach keinen Sinn macht, was du liest, dann bitte Gott, dass er dir Verständnis gibt. Bitte Gott darum. Das ist, was der Heilige Geist macht, dass sein lebendiges Wort auch für dich lebendig wird. Oder er ist derjenige, der uns eben erinnert, wenn in einer gewissen Situation ein Lied kommt oder ein Vers kommt oder etwas in unsere Erinnerung kommt, das ist der Heilige Geist, wo wirkt an uns, wo uns hilft, uns an dem festzuhalten, was Gott gesagt hat. Das Dritte, der Heilige Geist ist derjenige, der aktiv an unseren Herzen arbeitet und uns zu den neuen Menschen von Gottes neuem Reich umwandelt. Und wir sehen einen Auszug, wo der Heilige Geist mit uns hin will, in Galater 5, und da kommen lauter gute Dinge raus. Er arbeitet an unseren Herzen, er macht uns zu neuen, heiligen Menschen. Der Heilige Geist ist auch derjenige, der uns ermahnt, der uns ermutigt, der uns durchträgt, der uns die Gewissheit gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Er ist derjenige, der uns quasi am Laufen hält. In der Bibel heißt es, der Heilige Geist selbst gibt uns die Bestätigung, dass wir Gottes Kinder sind. Er gibt uns diese Gewissheit. Und wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der kommt und geht nicht, wie er will, sondern wir haben ihn bekommen und er bleibt bei uns. Und dieser letzte von den 5 Aspekten, der Heilige Geist ist derjenige, der uns zum Dienst ausstattet, der uns befähigt, der uns dabei hilft, dass wir Gottes Taten tun und dass wir Gottes Worte reden können. Mir ist bewusst, das ist eine total dicke Liste. Vielleicht auch schwierig so zu folgen. Aber bitte, 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 ras da nicht drüber, sondern nimm dir die Zeit, das wirklich zu verinnerlichen. Und darum habe ich es in den Flyer gedruckt. Geh da nochmal drüber. Wir sehen da, was der Heilige Geist bereits am Wirken ist in unserem Leben. Wir sehen vielleicht auch eine Diskrepanz zu dem, wo er noch hin möchte. Vielleicht sagst du jetzt, es ist gut, dass man das weiß, aber wie kann ich sicher sein, dass ich ihn habe, weil ich spüre ihn einfach nicht. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ich muss mich auf die Verheißung verlassen. Der Petrus sagt, tu Buße, setz dein Vertrauen in Jesus, lass dich taufen und dann wirst du den Heiligen Geist empfangen. Gott lügt nicht, das ist, was er sagt und ich muss es einfach glauben, weil es stimmt. Ich muss mich einfach auf sein Wort verlassen. Er hat es versprochen, er wird sich dran halten. Das Zweite, der Heilige Geist ist nicht von meinem Gefühlszustand abhängig. Es gibt ganz, ganz viele Zeiten, wo ich persönlich mich nicht geisterfüllt fühle. Aber auch hier, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Er kommt und er geht nicht, wie er will, sondern er ist gekommen, er wurde ausgegossen und er bleibt. Und auch darauf muss ich mich verlassen. Das hat Gott in seinem Wort versprochen und daran darf und muss ich mich festhalten. Ein dritter Punkt, ob der Heilige Geist in meinem Leben wirkt, Platz hat. Der Heilige Geist ist keine Momentaufnahme. Schau dir mal dein Leben an, mit einer breiteren Perspektive. Und dann stell dir die Frage, wird dein Charakter Jesus ähnlicher oder nicht? Weil das ist Gottes Ziel und das ist, was der Heilige Geist tut an unserem Leben, dass wir zur Reife herwachsen. Wie ein Kind zum Erwachsenen wird, reift, so will auch Gott uns zur Vollkommenheit bringen, zur Reife bringen. Und hier ist es vielleicht auch hilfreich, dass wir andere Leute fragen in unserem Leben, die uns gut kennen. Vielleicht ist meine Perspektive zu eng und ich sehe nur diesen Moment und das überhaupt nicht funktioniert. Und es sieht aus, als ob Gott gar nichts tut in meinem Leben. Und dann nimmt man mal ein paar Schritte zurück und man sieht, das große Bild verändert sich sehr wohl. Ich weiß, dass ich selbst noch lange nicht vollkommen bin. Ich werde es auch nie werden auf dieser Welt. Aber ich weiß auch, dass ich heute ein anderer Mensch bin, als wie vor einem Jahr, als vor 5 Jahren, als vor 10 Jahren, als vor 20 Jahren. Das hat einen großen Grund. Weil Gott durch seinen Heiligen Geist sein Werk an mir vollbringt. Und dafür bin ich so dankbar. Ich sehe in meinem Leben, er vollbringt gute Dinge. Er weiß, wo es hingeht. Er weiß, was er tut. Er weiß, was es braucht. Und so führt und formt er durch mein Leben hindurch. Wenn wir hier diesen Abschnitt nochmal anschauen, Apostelgeschichte 2, da sehen wir, interessantes Detail, in Vers 43, nur die Apostel tun die Wunder und die Zeichen. Die anderen haben ja auch gerade den Heiligen Geist bekommen. Aber was die breite Masse ausmacht, diese anderen gläubig gewordenen, die werden am Herzen verändert. Es zeigt sich dann in ihrer Großzügigkeit, in ihrer Fürsorge. Sie schauen zueinander, sie haben eine Großzügigkeit, wo nicht natürlich menschlich ist. Sie kümmern sich umeinander. Ob der Heilige Geist in meinem Leben ist oder nicht, das zeigt sich nicht unbedingt an spektakulären Wunderwirkungen. Dann könnte man wieder fragen, was ist spektakulär? Ein verändertes Herz ist unglaublich spektakulär. Aber das Wirken vom Heiligen Geist in meinem Leben zeigt sich in den Gewöhnlichkeiten des Lebens. An diesem langsamen, unspektakulären Wachstum von meinem Charakter. Ein zentrales Merkmal vom Heiligen Geist in meinem Leben ist auch das, ob ich Freude und Dankbarkeit an Jesus habe. Diese Liebe zu Jesus, die stetig wachsen soll. Stell dir mal vor, du hast eine riesengroße finanzielle Schuld, bedrückt dich richtig, du weißt nicht, was tun, und plötzlich kommt jemand und sagt, ich habe ganz viel Geld für dich, ich schenke es dir, die Schuld ist getilgt. Stell dir vor, du hast eine ganz schwere Krankheit, keiner hat eine Lösung, und dann kommt ein Arzt zu dir, weiß, wie er dich behandeln soll, und am Ende heilt er dich. Stell dir vor, du hast Hunger, und zwar richtig Hunger, nicht nur einen flauen Magen oder so. Richtig Hunger. Und da kommt jemand und der gibt dir zu essen. Oder füllt sonst irgendwas ein. Irgendeine Not und da kommt jemand und der löst diese Not. Dieser Person sind wir unglaublich dankbar. Wir freuen uns über diese Großzügigkeit. Wir freuen uns über diese Hilfe, für dieses Fürsorglichsein uns gegenüber. Die Sünde ist unser größtes Problem, unsere größte Not. Für uns selbst bedeutet das, die Sünde, die zerstört unser Leben. Aber noch viel schlimmer, eines Tages weiß ich stehe vor Gott und ich muss mich rechtfertigen für all die Dinge, die ich gemacht habe und ich kann es eigentlich nicht. Das ist eine Not. Dass wir Sünder sind, das ist unser allergrößtes Problem. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich habe für dich bezahlt. Die Not ist weg. Die Schuld ist getilgt. Die Krankheit ist geheilt. Und der Heilige Geist, der lässt uns mehr und mehr davon verstehen, was dieses unbegreifliche Werk von Jesus wirklich bedeutet. Und je mehr ich davon verstehe, umso mehr staune ich drüber, umso mehr bin ich dankbar, umso mehr freue ich mich an Jesus. Das ist, was der Heilige Geist bewirkt. Habe ich Freude, habe ich Dankbarkeit, habe ich Liebe über Jesus in meinem Leben und wächst das oder ist es einfach nur ein alter Hut? Einen letzten Aspekt vom Heiligen Geist in unserem Leben möchte ich noch aufgreifen. Gott drängt sich nicht auf. In Gottes Reich sind nur Freiwillige, heißt es. Gott zwingt keinen hinein. Und wir haben die Freiheit, Nein zu sagen. Allerdings muss ich auch sagen, das ist natürlich ein heißes Spiel. Weil einerseits sage ich dem lebendigen, allmächtigen Gott, ich will nicht, ich bin ungehorsam. Aber auf der anderen Seite hat es direkte Auswirkungen auf mein Leben und auf das Leben von den Leuten in meinem Umfeld. Gottes Auswirken in meinem Leben wird behindert. Er kann nicht mehr in meinem Leben tun, was er tun will. Er kann nicht vollbringen, was er vollbringen möchte. Und dadurch wird auch seine Absicht, sich anderen Menschen durch uns zu zeigen, verhindert. Der Paulus, der warnt uns in der Bibel und er sagt, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben, wir sollen ihn nicht traurig machen, ihm Sorge bereiten und wir sollen ihn auch nicht dämpfen. Das ist wie eine Flamme, die man erstickt, die man löscht, die man abkühlen lässt. Man könnte es noch ergänzen, wir sollen den Heiligen Geist nicht verhungern lassen. Der Heilige Geist braucht Gottes Wort, um uns zu unterweisen und uns zu formen. Das heißt, Gottes Wirken in und durch uns hängt auch direkt davon ab, wie viel Raum wir ihm geben, was wir ihn tun lassen. Und Gott zwängt sich nicht auf und wir haben die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und das ist auch so ein faszinierender Aspekt. Jesus nachzufolgen, in Gottes neuem Reich zu sein, das ist nicht einfach ein Automatismus. Und wir sind auch nicht einfach passive Beobachter, wo zuschauen, was Gott für wahnsinnige Dinge tut, sondern Gott nimmt uns mit hinein in seine Mission. Er stattet uns aus mit ihm selbst, mit seiner Kraft. Und wir dürfen Teil von diesem neuen Reich sein, hier und heute und jetzt. Und mitwirken, wie er seinen Segen ausgießt in die ganze Welt. Das Leben mit Jesus ist total spannend. Und wenn dein Leben mit Jesus langweilig ist, dann hängt das höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass er nicht wirklich Platz in deinem Leben bekommt, dass nicht wirklich Gott am Zug ist in deinem Leben, sondern alles klein und fein geordnet bleibt. Gott baut sein neues Reich durch seine eigene Kraft mit seinen erneuerten Menschen. Und er gibt dazu alles, was es braucht. Er gibt die Kraft, er gibt die Weisheit, er gibt den Mut, er gibt auch Umstände. Und die Frage für dich und für mich bleibt: Will ich ihm diesen Platz in meinem Leben schaffen? Will ich ihm gehorsam sein oder nicht? Das ist eine Frage, die dir keiner abnehmen kann. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt eine Entscheidung triffst und diese Entscheidung aber auch weiter prozessierst. Und das nicht einfach nur so nebenher laufen lässt. Welchen Platz bekommt Gott in mir? Wir singen miteinander ein Lied. Und dieses Lied heißt Geist des Vaters, das erste Lied. Und es ist eine bewusste Einladung, dass wir Gott Raum geben wollen. Wenn es dein Wunsch ist, dann sing mit. Wenn du nicht so ganz klar bist, hör zu. Und es ist eine Einladung, dass wir Gott diesen Raum geben, dass er wirken kann in unserem Leben und an unserem Leben. Es ist nicht eine Einladung, dass Gott überhaupt kommt, weil zumindest wir Gläubige, wir haben den Geist. Wir müssen ihn nicht immer wieder einladen, aber er soll diesen Platz bekommen und er soll sein Ding tun können. Es ist eine Bitte, dass er an uns das tut, was er will. Dafür möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du ein guter Vater bist und ich danke dir, dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast. Und ich danke dir auch, dass wir so viele Auswirkungen von deinem Geist erleben dürfen, gerade im Gemeindekontext, an vielen, vielen individuellen Leben und auch im Gesamten, wie wir auf dem Weg sein dürfen. Und ich danke dir, dass du so weise und so gut bist in all den Dingen, die du tust. Und ich möchte dich bitten, dass du bei uns Leute vorfindest, wo du dein Werk vollbringen kannst, die du erneuern kannst und dass wir Werkzeuge sind, wo deinen Segen einfach weitergeben. Hilft uns, dass unsere Gegenden erreicht werden mit deiner Botschaft und vollbring du dein Werk durch uns und in uns. Und lass uns das total präsent und bewusst sein, dass du selbst in uns wohnst und alles gibst, was es braucht. Es spricht überhaupt nichts mehr dagegen, dass wir deine Zeugen sind. Ich danke dir so sehr dafür und danke dir auch, dass du weiterwirkst über diesen Morgen hinaus. Amen.